Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit und wir machen heute im Prinzip Teil 2 von unserem Bodybuilding Q&A. Das habe ich jetzt auch sagen müssen.
Ja, das ist, musste sein.
Ja, klar. Weil wir haben ja beim letzten Mal wirklich urorg viele Fragen bekommen und die möchten wir natürlich noch alle beantworten. Ich glaube, alle werden wir wieder nicht schaffen. Aber die Besten werden wir rausfischen. Wir sind voll vorbereitet. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Die Melli war noch schnell am WC. Wir haben alles perfekt getan. Also wirklich literally perfekt getan. Melli, wie geht's da? How are you doing?
How am I doing? I'm doing good. Es geht mir wunderbar. Also ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Eigentlich trainiere ich gerade nicht, ich bin im Deload. Also so gesehen, okay. Ich trainiere nicht. Aber so wie jedes Monat halt, so 3 Tage off, wenn ich halt meine Tage habe und dann wieder frisch und fruchtig in
neuen Mäßig zu Frisch starten. Und fruchtig.
Keine Ahnung, wo das gerade herkam, aber gut.
Ich hab heute auch so einen richtig geilen Spruch gehabt. Und ich wollte mir sagen, übrigens, mein Lieblingsway ist by the way.
Na schon, ja, sowas. Aber das ist auch, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo, irgendwie kommt mir das schon mal bekannt vor. Aber so
ich habe gedacht.
Ja, genius. Alter. Genau, aber jetzt, ich bin im Deload. Es geht mir wunderbar, ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich würde gern sagen, ich nehme brav zu, aber ich nehme irgendwie immer noch nicht so wirklich zu. Also der AJ hat gesagt, nächste Woche kriege ich wahrscheinlich einen Calorie Increase. Aber es passt alles, also es geht mir gut. Ich schlafe auch tatsächlich wieder gut. Das habe ich im Podcast gar nicht so richtig berichtet. Aber ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Schlaf die letzten Monate. Also ich habe zwar genug geschlafen, ich habe sogar sehr viel geschlafen. Das habe ich schon irgendwann mal gesagt, dass ich um die 9 Stunden oder mehr jede Nacht geschlafen habe. Aber meine Schlafqualität war irgendwie nicht so geil. Also ich habe irgendwie immer so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war zwar nicht wach, aber ich war halt irgendwie, also ich habe extrem viel und extrem weirde Sachen geträumt. Also meine Träume waren super irgendwie aufregend und so, dass ich morgens aufgewacht bin und mich zwar irgendwie schon körperlich recovered gefühlt habe, aber gemerkt habe, irgendwie war das Schlafen anstrengend. Also irgendwie, das war super weird. Jetzt schlafe ich wieder wie ein Stein. Also ich lege mich abends hin, ich lese, glaube ich, 3 Seiten und dann bin ich weg und dann wache ich morgens. Es ist wie Zeitreise und ich liebe es.
Also, Zeitreise, es ist schön.
Es ist wirklich geil. Yes, wie läuft es bei dir? Wie ist der Schlaf bei dir in der Prep?
Schlaf ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Jetzt die letzten 2 Nächte waren wieder ein bisschen so semi. Mein Kater braucht gerade irgendwie wieder viel Aufmerksamkeit. Aber wenn du mich in Ruhe lässt, schlafe ich wirklich, wirklich gut. Nice. Ich habe ja quasi so diesen Selbsttest gemacht und CBD-Öl eine Zeit lang verwendet und da bin ich selber sehr überrascht, wie gut das eigentlich bei mir jetzt gewirkt hat. Also geil. Schlafprobleme sind fast jetzt keine mehr vorhanden. Schlafdauer ist noch immer sehr, sehr kurz, also über 6,5 Stunden komme ich nicht hinweg. Aber ich bin voll erholt. Also ich habe das Gefühl, diese 6,5 Stunden, die ich habe, sind halt wirklich qualitativ so gut, dass das eigentlich gerade für mich passt. Und ich versuche jetzt gar nicht mehr zu erzwingen, irgendwie länger zu schlafen, weil das stresst mich nur und dann leidet noch mehr die Schlafqualität runter. Also akzeptiere es einfach so, wie es ist. Und damit fahre ich gerade richtig gut. Ja, ansonsten geht es mir gut. Gewicht geht langsam, aber kontinuierlich runter. 56,9 heute.
Geil.
Es war jetzt nur ein Low um 100 Gramm, aber ich bin unter 57.
Also low ist low. Halt,
ja, voll.
Geil.
Passt alles. Es ist noch ein bisschen sehr komisch für mich, wenn ich von so vielen Leuten wegen meiner Form angesprochen werde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es kann ja nicht nur gut sein. Mhm. Ja, aber du kriegst irgendwie jetzt gerade, weil es halt den Leuten so arg ins Auge springt, vor allem, weil mein Bauch ja relativ lean ist und der Sixpack springt halt relativ schnell ins Auge und da glauben halt alle Leute gleich, boah, du bist schon so toll in Form. Und ich denke die ganze Zeit so, nein, da ist noch so viel Arbeit vor mir. Das ist irgendwie etwas, mit dem ich halt jetzt noch ein bisschen lernen muss, die nächsten Wochen umzugehen.
Ja.
Aber nein, es läuft wirklich gut. Es läuft einfach, wie eine Prep halt läuft, sag ich mal.
Super. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, das ist halt so das Ding, wenn man so die Fettverteilung so ein bisschen hat, dass so diese offensichtlichen Stellen, auf die man halt schneller mal schaut, dass die schneller lean sind, dann wirkt es halt so, als wären wir eigentlich schon ready für den Wettkampf. Ist ja beim Krump Alex zum Beispiel auch nichts anderes. Ja, er hat halt den tiefsten Aufbau, so ein Sixpack, dass man sich denkt, so ja, 3-4 Kilo so und dann ist er schon in Form und der hat aber trotzdem 15 Kilo zu verlieren. Also das ist einfach so von der Fettverteilung auch irgendwo abhängig. Das ist schon super spannend, weil das ja auch bei jedem komplett anders ist. Bei wem anderen ist es so, dass dann die letzten Wochen auf einmal so, okay, wow, wo kommt das plötzlich her? Also das ist schon interessant, aber es ist auch cool, das selber zu beobachten, also zu sehen, wie sich der eigene Körper so schnell verändert, das ist schon geil.
Ja, absolut. Die Beine ziehen langsam ziehen die Beine nach. Also es tut sich langsam ein bisschen was, aber es ist trotzdem noch sehr viel da eigentlich.
Sehr cool.
Acht Wochen.
Ja, wer auf YouTube zusieht, der sieht die 59 hinter dir. Also von dem her, ja, es wird jetzt schnell gehen. Es ist, da stand vor kurzem eigentlich noch eine ziemlich hohe Zahl.
Ja, also, so über 100 stand da gerade noch.
Crazy. Schon arg, ja, voll. Aber damit sind wir eh schon wieder mitten im Thema eigentlich drin. Das passt perfekt.
Yes.
Wir haben ja unendlich viele Fragen. Wir werden bei weitem nicht alle durchbekommen, leider, weil es sind alle Fragen eigentlich so geil. Ich würde am liebsten jede einzelne davon beantworten, weil sie einfach echt cool sind. Ich glaube, also ich habe mal ein paar so auf die Seite gelegt, die man am Schluss noch ein bisschen so Rapid-Fire-mäßig machen, wo man halt nur kurz die Antwort so ein bisschen in ein paar Sätzen zusammenfassen werden. Aber bevor wir auf diese Fragen gehen, starten wir einfach mal mit einer, so, mit welcher Farbe startet man rein? Das ist jetzt eigentlich echt eine gute Frage. Wem würden wir empfehlen, nicht Bodybuilding zu machen? Das ist vielleicht mal eine spannende Frage zum Einstieg. So allgemein gehalten, irgendwie. Wem würden wir es nicht empfehlen?
Nicht empfehlen, Bodybuilding zu machen. Ich meine, ganz klassisch, jemand, der noch ein eventuell essgestörtes Verhältnis hat. Mhm. Und ich weiß nicht, jemand, der einfach Bodybuilding im falschen Licht sieht. Also der das halt irgendwie macht, um, keine Ahnung, um irgendwie...
Instagram-Follower.
Ja, nein, Instagram-Follower. Oder halt einfach irgendwie das, den ganzen Weg und den Prozess irgendwie so auf die leichte Schulter nimmt und sagt so, ja, es geht mir einfach nur darum, dass ich mich quasi in den Vordergrund stelle und schaut mich alle an, wie schön ich bin, sondern darum geht es im Bodybuilding nicht. Im Bodybuilding geht es einfach wirklich um den Prozess, den Weg, die Möglichkeit, an dir zu arbeiten und quasi da alles aus dir rauszuholen.
Mhm. Ja. Gut gesagt. Ich finde, man könnte auch noch hinzufügen, Leute, die keine Freude dran haben, sehr, sehr lang dasselbe zu machen. Weil es gibt ja Leute, die brauchen super viel Abwechslung und im Trainingsplan ständig was anderes und auch, aber auch so einfach, also irgendwie, keine Ahnung, ständig irgendwie Tapetenwechsel und so. Und das ist halt was, das finde ich lässt sich, also es würde vielleicht irgendwie gehen, aber ich finde, es lässt sich halt super schwer mit Bodybuilding vereinbaren, wo der Sinn der Sache ja auch der ist, sehr, sehr lang dasselbe zu machen, dieselben stupiden Basics eigentlich. Und da, im Endeffekt, weiterreichend dann vielleicht halt jeden, der an dem Prozess selber keine Freude finden kann auch. Weil es ist halt irgendwie, es bringt da nichts, wenn du es durchziehen kannst, wenn es dich halt nicht glücklich macht, weil das sollte ja irgendwo trotzdem die Grundprämisse sein, dass du das, was dich macht, also das, was du machst, auch gerne machst. Und wenn du an dem keine Freude finden kannst oder einfach nicht gern diätest oder so, und das kann ja auch, ist ja auch voll legitim, dann würde ich jetzt auch sagen, dass Bodybuilding wahrscheinlich nicht der richtige Sport ist für dich.
Also, ja, absolut.
Das ist
ein sehr guter Punkt auch,
Ja, voll. Damit haben wir das, glaube ich, eh schon ganz gut gesagt. Das heißt, wir gehen gleich zur nächsten Frage über. Das ist jetzt eine Frage, ist bei dir sehr aktuell, bei mir ist es jetzt ein bisschen her, aber die finde ich eigentlich ganz interessant. Haben wir bei unserer, also ihr steht halt da bei eurer ersten, aber es war damals meine erste, es ist jetzt deine erste, also so gesehen.
Mhm.
Ja, haben wir bei unserer ersten Wettkampfdiät auch mal geschummelt, also quasi irgendwie so gecheatet oder sowas quasi?
Bis jetzt, nein. Nein, ich habe immer mich an die Makros gehalten. Natürlich halt plus, minus. Also ich bin jetzt keine Person, die da jetzt jeden Tag eine Punktlandung machen muss. Das nicht. Aber ich habe mich bis jetzt immer eigentlich an die Makros gehalten. Ja, also gab kein Mal drüber, kein nicht tracken, kein Dings. Ich meine, ja, das Einzige, was halt ist, ist, dass ich eine Karotte am Tag esse, die ich nicht tracke.
Ich glaube nicht, dass das als Schummeln zählt. Also ich würde das jetzt nicht als Schummeln einrechnen. Das. Und also es ist konstant. Das ist genau wie Omega 3. Wenn du es einfach nicht trackst und es ist jeden Tag gleich.
Das sage ich mir auch immer. Es ist eine Konstante.
Geil. Einfach eine Karotte. Das finde ich geil. Aber ja, also es ist bei mir dasselbe. Ich habe in der Prep auch keinen einzigen Tag gehabt, wo ich irgendwie mal drüber gewesen wäre oder so. Also ich hatte zu Beginn der Prep bin ich ja noch öfter mal auswärts essen gegangen, weil da war ich ja noch im Auslandssemester und war da eh mit Leuten unterwegs, die mir sagen konnten, wie viel ich da zu tracken hatte und so weiter. Ja. Die sich da mit dem Essen dort auskannten. Also von dem her habe ich es halt an meinen Refeed-Days beziehungsweise an den High-Days einfach mit eingetrackt und mit ein bisschen Puffer und das hat, also Rate of Loss hat immer gestimmt, also dürfte es gepasst haben. Aber es ist halt irgendwie, ich finde gerade in so einer Wettkampfdiät, wenn da so Dinge wie Cheaten oder Schummeln zur Debatte stehen, dann ist man vom Kopf her eh nicht im richtigen Mindset für eine Wettkampfdiät. Genau. Also das ja. ist, na,
würde ja. ich ja. dann. Also es ist auch, also die zum Beispiel halt ein bisschen so auswärts essen oder halt zum Beispiel auch die Bowls im Gym, die habe ich ja auch relativ lange quasi getrackt. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich auch damit aufgehört, weil ich einfach auf gut will, dass sie mir das jetzt halbwegs richtig abbiegen. Nein, das ist es mir nicht mehr wert. Und jetzt gibt's kein einziges Auswärtsessen dabei. Schauen wir mal jetzt mit dem neuen Angebot im Gym vielleicht. Ja, aber ansonsten gibt's nur noch selbstgekochtes, selbst zubereitetes. Also nicht einmal irgendwie ein Sandwich, wo ja eher die Nährwerte draufstehen oder sowas. Also so, nein, das ist, ich will die Kontrolle behalten.
Ja, verstehe ich. Und es ist ja auch je mehr man dieselben Lebensmittel isst oder eben auch zum Beispiel, wenn du sagst, du isst immer Kartoffeln, Reis oder Gnocchi jetzt in deinem Fall wahrscheinlich, dann ist auch diese Schwankungsbreite viel geringer, was die Lebensmittel, also was natürlicherweise ja noch da sein könnte, wenn du die Lebensmittel variierst und dann noch von auswärts und dann hast halt noch eine größere Schwankungsbreite, wo die Kalorien nicht stimmen könnten und so kannst du es halt super gering halten. Also das kann ich voll verstehen.
Ja, absolut.
Macht voll Sinn. Aber kurze Antwort, nein, wir haben nicht geschummelt, es steht auch nicht zur Debatte, es stand nie zur Debatte und wenn es zur Debatte stehen würde, dann kommen wir mal zu Frage 1 zurück, weil dann wäre das nicht
im Bildschirm. Das Bodybuilding nicht für dich.
Let's genau. Gut, ich finde die Frage, die da ganz gut reinkommt, das ist eigentlich eine Frage, die mir spezifisch gestellt wurde. Ich werde es aber jetzt trotzdem einfach an uns beide stellen, weil ich finde es trotzdem auch von dir jetzt interessant. Und zwar, wie viele Kalorien hast du jetzt gerade oder was sind so die niedrigsten Kalorien, die du in der Prep hattest, beziehungsweise was waren meine niedrigsten Kalorien, die ich in der Prep hatte? Und bei wie viel Fett sind wir dann? Magst du das gleich bei dir noch sagen? Weil bei dir ist es
jetzt eh die Ja, bei mir ist es ja relativ easy. Also Protein und Fett haben wir seit Diätbeginn nicht verändert. Mhm. Das ist 155 Gramm Protein und 50 Gramm Fett. Und Kohlenhydrate bin ich derzeit gerade auf 95 Gramm. Das heißt, in Summe komme ich auf 1450 Kalorien.
Da hätte der Alentin die Carbs, die Fats eh relativ hoch eigentlich.
Also ja, also 50 Gramm. Also die allererste Woche sind mit 55 Gramm Fett eingestiegen. Und dann, als sie die erste Anpassung gemacht hat, habe ich dann aber gefragt, ob ich nicht ab und zu mal Kohlenhydrate, Fett quasi ein bisschen mixen kann, weil ich bei 50 Gramm Fett eh nicht wirklich hinkomme und mir da wirklich schwer tut, da hinzukommen. Und dann hat er gesagt, na, wir gehen gleich auf 50 Gramm Fett runter, aber wir haben dann halt sehr wenig Spielraum hinten raus. Mhm. Ja. Also ich fahre mit den 50 Gramm Fett extrem gut. Mittlerweile appreciate ich es sogar, dass ich da jetzt mit den Fettquellen hier noch relativ flexibel sein kann. Ich habe heute, jetzt die Woche, habe ich jetzt neu angefangen, in mein Hühnerfleisch und Kartoffeln Kürbiskernöl reinzugeben.
Wow, geil. Das wird wahrscheinlich auch so ein Faktor sein, warum es bei dir mit der Sättigung trotzdem noch relativ gut funktioniert, weil Fett hat, das unterschätzt man halt immer so, aber Fett sättigt halt. Also das ist sowas, was man in einer Diät gerne mal sagt, so na, ich esse lieber ein bisschen mehr Carbs, dann kann ich halt mehr Volumen drum essen. Aber so dieser sättigende Effekt von Fett, den vergisst man da oft einmal. Das macht sicher auch noch einen Unterschied.
Also das ist wahrscheinlich. Also jetzt, am Anfang ich gesagt, nein. Jetzt mittlerweile glaube ich schon auch, dass mir das hilft, dass ich da doch auch ein größeres Sättigungsgefühl habe, obwohl ich wenig Kohlenhydrate bei den Mahlzeiten habe.
Ja, voll. Ja.
Aber ich rechne damit, dass es die nächsten Wochen...
Ja, das war bei mir zum Beispiel das, was wir halt anders gemacht haben. Also das ist auch jetzt, muss man dazu sagen, es ist halt Wettkampfdiät. Also das würde ich jetzt so außerhalb vom Wettkampf auch nie machen. Aber ich war den Großteil meiner Wettkampfdiät eigentlich auf 30, 35 Gramm Fett ungefähr. Also ich war schon relativ low fat unterwegs, wo es aber bei mir waren es halt die, auch, also jetzt auch hinsichtlich Hormongesundheit und so weiter, waren es bei mir die Carbs, die es rausgerissen haben, weil ich hatte halt dann dafür 150 Gramm Carbs pro Tag und dann Refeeds halt 200 und das ist halt schon viel.
Mein Refeed-Tag sind gerade 150.
Ja, und das, also ich hatte halt 150 Gramm Carbs bis 2-3 Wochen vor dem Wettkampf. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich bin ja generell ein Mensch, der kalorientechnisch eher einer höheren Grenze angesiedelt ist. Und deshalb konnte ich auch in der Wettkampfdiät noch zum Schluss meine 1500 oder so essen, was für eine Wettkampfdiät wirklich noch gut ist. Also von dem her, da habe ich halt einfach Glück in dem Sinne. Aber wir haben es halt zum Beispiel so gemacht, dass die Fats wirklich sehr, sehr, sehr low sind. Einfach, weil ich mich damit auch wohlgefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Jetzt würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen, aber damals hat es funktioniert. Und ich hatte ja auch bis 3 Monate vor dem Wettkampf meine Periode noch. Also so gesehen dürfte es gut funktioniert haben. Aber es ist schon echt sehr low. Also 30 Gramm Fett ist halt... Ich würde auch unter 30 nie... Also wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Dann ist es halt so.
Ja, aber da gehe ich lieber auf 20 Gramm Carbs, ehrlich gesagt.
Ja, es ist, damals hat es gepasst, wie gesagt, hat es gepasst. Ich weiß auch nicht, wie wir es das nächste Mal handhaben werden. Ich bin ja jetzt auch beim anderen Coach. Aber für damals hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mich auch wirklich wohlgefühlt damit, weil ich hatte schon Struggles, die 30 Gramm Fett überhaupt zu hitten. Also damit habe ich, zum Abendessen 30 Gramm Peanut Butter gegessen. Also von dem her, oder 25 Gramm, irgend sowas in die Richtung.
Ich esse auch jeden Tag 20 Gramm dunkle Schokolade.
Da hat man so richtige Wertschätzung dafür dann. Das ist schon geil.
Ja, das ist schon echt gut. Richtig gut.
Aber ja, also das ist halt, wie gesagt, für damals hat es gepasst. Wie ich es in Zukunft machen würde, wahrscheinlich eher nicht mehr ganz so. Und 30 Gramm Fett ist halt schon das absolut
niedrigste. Ja,
also ich wäre auch nie unter 30 drunter gegangen, egal wie niedrig die Kalorien wären, unter 30 Gramm.
Ja.
Never. Aber genau, so viel jetzt mal dazu. Damit haben wir die Frage eigentlich eh auch beantwortet. Ja. Das ist keine Rapid-Fire-Question, die können wir gleich mit reinnehmen. Mealplan versus, da steht jetzt frei essen, ich würde es jetzt eher mehr If It Fits Your Macros nennen wahrscheinlich, weil am Ende des Tages soll es ja trotzdem auf die Makros gehen. Wie handhabst du es? Wie handhabst du es mit KundInnen? Was sagst du zu dem Thema Mealplan versus If It Fits the Macros?
Dadurch, dass ich jetzt gerade mir selber meinen Mealplan relativ fix mache, finde ich einen Mealplan gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also auch, ich könnte mittlerweile, glaube ich, auch sehr gut mit dem Gedanken leben, dass mir mein Coach einen Mealplan vorgibt, aber mit dem ich momentan, also wo ich mir halt schwer tue, ist, wenn die Zeitpunkte für die Mahlzeiten für mich nicht passen, dann hätte ich ein Problem damit. Also da sehe ich dann halt quasi den Vorteil bei den If It Fits Your Macros besser, weil früher oder später macht jeder für sich automatisch irgendwann einen Mealplan, also in der Prep, weil du musst die Routine beibehalten, du musst vorbereitet sein, du musst dich an deinen Plan halten. Das heißt, früher oder später machst du sowieso, hältst du dich an deinen eigenen Mealplan. Der Vorteil ist halt bei If It Fits Your Macros, du kannst dir die Zeitpunkte und die Größe der Mahlzeiten selber individuell gestalten, so wie es für dich halt wirklich am besten funktioniert. Was du mit einem Mealplan von deinem Coach eher schwerer machen kannst. Ja. Beziehungsweise muss man da halt dann auch einfach Rücksprache halten und sagen, hey du, da so viel, es passt einfach für mich nicht. Ich merke, dass es mir besser tun würde, wenn ich um die Uhrzeit mehr die und die Makros in meinem Meals drinnen hätte, etc. Ja. Also mittlerweile sehe ich da bei beiden Vor- und Nachteile und ich habe auch bei meinen Kunden mittlerweile beides drinnen. Also je nachdem, was ihnen halt lieber ist. Ja, und ich mache bei beiden eigentlich recht gute Erfahrungen damit. Ja.
Ja, Gut gesagt, gut gesagt. Ich finde, was bei mir zum Beispiel jetzt, das ist jetzt auch wieder persönliche Erfahrung oder beziehungsweise eigentlich auch mit Kunden die Erfahrung ist, was ich auch noch ganz cool finde, ist so das, wenn man sagt, man gerade zum Beispiel jetzt in der Wettkampfvorbereitung oder eben gerade, also generell auch, wenn du in der Diät bist, wo es halt nicht so viele Kalorien jetzt zur Verfügung hast, finde ich persönlich den Vorteil von If It Fits Your Macros noch den, dass du halt zumindest das Gefühl noch hast, selber die Kontrolle zu haben. Also das ist, finde ich, so ein Unterschied, der zum Mealplan noch da ist. Selbst wenn man sich, so wie du schon sagst, denselben Mealplan quasi für jeden Tag macht, weil ich habe in der Prep am Ende auch jeden Tag dasselbe gegessen. Also es war quasi ein Mealplan. Aber einfach nur für mich selbst das Gefühl zu haben, ich könnte es anders machen, wenn ich wollte, aber ich entscheide mich einfach selbst dagegen, es nicht zu tun. Das macht dann, also das kann vom Kopf aus, also in Bezug auf den Kopf halt, noch schon mal sehr viel ausmachen. Also einfach, wie wohl man sich halt damit fühlt. Das ist wirklich jetzt ein reines Kopfding, sage ich mal, weil am Ende des Tages, ob du dieselben Lebensmittel zur selben Uhrzeit isst, weil du es vorgegeben bekommen hast oder weil du es selber machst, macht jetzt körperlich gesehen wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber so von dem, wie man sich halt fühlt dabei, macht es, finde ich, noch mal was Unterschiedliches. Also wenn man dann vielleicht sich eher darauf verlassen möchte, dass man sagt, okay, nein, ich will mir selbst keine Gedanken drüber machen und mache sowieso jeden Tag dasselbe, dann ist ein Mealplan mega geil, wenn man vorgegeben bekommt, weil dann weiß man, es passt, man macht einfach und fertig. Wenn man so ein bisschen dieses Kontrollgefühl vielleicht haben möchte oder braucht, dann finde ich If It Fits Your Macros, also einen If It Fits Your Macros Mealplan quasi, finde ich dann eigentlich geil. Also das, ja, aber es im Endeffekt, es kann halt beides super gut funktionieren. Also es ist einer nicht schlechter wie das andere. Das Einzige, was ich nie machen würde, ist ein Mealplan im Aufbau selbst zu essen. Also das ist jetzt, für andere Leute funktioniert das auch. Ich könnte es nie. Also dass ich da jeden Tag exakt dasselbe esse, das schaffe ich original 3 Tage lang. Und dann ist vorbei. Also appetittechnisch. Das geht bei mir halt gar nicht. Darum habe ich jetzt ja HelloFresh. Jetzt ohne Werbung jetzt an der Stelle, das ist, ich zahle das selbst, aber das ist halt so, ich lieb's einfach, weil ich halt wirklich jeden zweiten Tag was anderes essen kann und ich lieb's, das ist so gut. So viel dazu, dass wir sind eigentlich tatsächlich mit den Ernährungsfragen relativ durch, also das
okay, du hast da voll die Struktur dahinter, damn.
Das war eigentlich keine Absicht tatsächlich, das war nur zufällig, aber das sind eigentlich so jetzt ein bisschen die Ernährungsfragen gewesen, das heißt, ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen in andere Themen mit rein. Das ist ein Thema, was ich auch spannend finde, weil über das habe ich mal selbst auch schon sehr, sehr viele und viel zu viele Gedanken gemacht. Was macht man, wenn auf der Bühne wirklich gar keine Oberwerte mehr vorhanden ist? Also wenn da wirklich nichts mehr da ist, was vielleicht im Aufbau noch ein bisschen da war oder vielleicht nie da war, ist ja bei jedem anders. Aber was macht man dann? Weil auf der Bühne schaut es ja immer so aus, als hätten alle ungefähr solche Brüste.
Also ich glaube, ich werde dann diese Frage nach meinen Wettkämpfen definitiv berichten können, weil es ist bei mir nichts mehr da. Ich habe mein Wettkampf-Bikini jetzt noch nicht anprobiert. Ich werde jetzt einmal wieder auspacken und ich werde mir dann auch solche, wie heißt das, Tizinis oder so ähnlich oder Intimissimi, werde ich mir diese mal so mehrere Polster, Silikonpads, was auch immer mal kaufen und schauen, wie gut ich das jetzt vollkriegen kann, weil es ist jetzt wirklich nichts mehr da. Also schauen wir mal, wie es dann auch schon wird. Ja? Und im schlimmsten Fall werde ich mir wahrscheinlich irgendwie dann sehr kurzfristig, glaube ich, noch versuchen müssen, von jemand anderem Bikini auszuborgen, falls ich es nicht vollstopfen kann. Und dann einfach damit leben, dass ich halt flach bin. es ist halt so. Und wenn man nicht damit leben kann, aber trotzdem Bodybuilding machen möchte, dann gibt es da auch andere Möglichkeiten. Ja, und also ganz ehrlich, ich überlege wirklich, also ich spiele schon mit dem Gedanken, dass ich es mir dann mal machen lasse. Weil eigentlich will ich Bodybuilding definitiv weiter verfolgen und auch schauen wirklich, was ich halt alles rausholen kann. Wenn es mich halt wirklich stört, dass ich halt wirklich flach bin, weil ich so lean bin, dann lasse ich sie mir einfach operieren. Es ist mittlerweile eh nicht so teuer. Also die Strength Coach Ausbildung hat jetzt genauso viel gekostet wie eine Brust-OP. Und der Eingriff selber ist auch gar nicht mehr so invasiv. Das heißt, du fährst auch gar nicht so lange vom Training raus. Also, ja.
Ja, voll. Ja, das ist so eine Entscheidung zum Beispiel, die jedem im Grunde ja offen steht, so gesehen.
Absolut.
Es ist aber auch absolut kein Must-Have, muss man auch dazu sagen. Weil
na,
das ist auch sowas, ja. weil das war zum Beispiel für mich was. Ich kann mich erinnern, ich habe 2015 habe ich schon eine Bikini-Athletin, die damals sehr, immer noch bekannt ist, aber mittlerweile nicht mehr competed, aber eine Bikini-Athletin, die in Österreich sehr bekannt war, auf Facebook eine Nachricht geschrieben, ob man in der Bikini-Klasse gemachte Brüste braucht, weil ich halt nicht wusste, okay, wo was und ob man da Chancen hat mit kleinen Brüsten und so. Und sie hat damals gesagt, nein, sie hat sich dann selber machen lassen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist halt echt so, also es kommt natürlich voll drauf an, wie viel im Endeffekt noch übrig bleibt. Weil wenn es jetzt so ist, ich kann es jetzt von mir berichten, es ist ja vielleicht ein bisschen viel Information, aber egal. Bei mir war es halt dann so, es war fetttechnisch nicht mehr viel da, aber es war halt die Haut noch da. Und wenn die Haut noch da ist, dann kannst du die Haut pushen. So blöd es jetzt klingt, aber ich hatte halt pro Seite 3 Einlagen drin, bin mit einem D-Cup auf der Bühne gestanden und alles, was da oben rausgeschaut hat, war eigentlich nur noch Haut. Da war nichts mehr drunter.
Ja.
Es hat funktioniert und so machen es die meisten Bikini-Athletinnen. Ist halt von Figur zu Bikini auch nochmal ein Unterschied, weil Figur ist ja natürlich dementsprechend nochmal trockener und die Bikinis sehen auch ein bisschen anders aus. Weil wenn du jetzt so einen Cup hast, kannst halt ganz anders polstern, als wenn du ein Triangel-Bikini beispielsweise hast. Und Figur ist halt doch, oder generell Figurklassen, es gibt ja unterschiedliche, ist ja eher Triangel-Cup-lastig und weniger jetzt so BH-Cup-lastig quasi. Also macht ja auch nochmal einen Unterschied. Aber so ganz allgemein gesagt ist es halt echt so, jede Athletin auf der Bühne pusht bis zum geht nicht mehr. Also es ist da ist ja, keiner mehr was da. Das ist halt echt so. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen blöd gefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, 3 Einlagen pro Seite ist halt schon hart, aber nein, das macht jeder, weil da kann halt nichts mehr übrig sein. Das ist ja auch okay so. Also es ist ja auch der Sinn der Sache, wenn du halt, du willst ja so trocken werden, dass generell kein Gramm Fett mehr im Körper ist und da wird halt von den Brüsten auch nichts mehr da sein. Voll. Aber ich finde, das ist auch zum Beispiel sowas, was man sich halt dann, wenn man so ein bisschen weiß, welches Cup wofür ein bisschen besser ist, kann man sich sehr oft zunutze machen. Also, dass man halt sagt, okay, wenn ich weiß, es bleibt zum Schluss nicht mehr wirklich was übrig, dann nehme ich mal halt kein Cup, das wirklich so ein Cup ist, sondern halt
ein Triangel.
Ja, der halt wirklich
auch. Da kannst du noch eher kaschieren, genau.
Genau. Also, das macht halt auch voll Sinn.
Ja.
Auch für die Bikini-Klasse. Also, es gibt immer noch genug Bikini-Mädels, die mit Triangel auf der Bühne stehen.
Genau. Weil der Vorteil ist ja noch immer, dass du hast zwar keine Brüste mehr, aber du hast halt Brustmuskeln. Ja, das heißt, da diese Trennung, die ist noch immer sichtbar, ja, weil einfach die Muskulatur sichtbarer wird. Es ist halt kein null Fettgewebe mehr da, aber der Brustmuskel ist halt da und bei einem Triangel-Bikini schaut es halt dann trotzdem, obwohl es jetzt nicht irgendwie eine Kurve da ist, schaut es von vorne aus, als hättest du zumindest diese Teilung.
Voll. Definitiv. Also das ist sowas, das verstehe ich voll, dass man sich da viele Gedanken drüber macht, weil wie gesagt, das war einer der ersten Gedanken, den ich hatte, als ich überlegt habe, ob ich das erste Mal auf die Bühne gehe. Aber es ist halt, also das sollte halt echt kein entscheidender Faktor sein, weil was halt verschwindet, kommt auch wieder mal und es gibt für alles Lösungen. Und das muss man auch zum Beispiel dazu sagen, als ich letztes Jahr im Aufbau war und halt wirklich auf 72 hochgepusht habe, bin ich echt überrascht gewesen, wie groß meine Brüste geworden sind. Also das war halt echt, ich hatte echt gedacht, ich werde immer kleine Brüste haben. Aber dann im Aufbau kam mehr zurück, als vorher da war, aus irgendeinem Grund. Also nur so am Rande erwähnt, es hat auch was Positives, wenn man dann wiederum in den Aufbau geht. Genau, gut, so viel jetzt mal dazu. Thema Bikini haben wir auch eine Frage bekommen. Vielleicht, ich glaube, ich habe doch eigentlich eine gute Struktur drin. Und zwar, ob die Bikini-Auswahl wirklich so stark in die Bewertung mit reinfließt.
Ich glaube, das ist von der Klasse abhängig, weil in der Bikini-Klasse geht es ja viel mehr um diesen Overall-Look und in Figur, Athletik, Bodybuilding, Physik geht es nicht so viel um diesen Overall-Look. Also ich glaube, je höher quasi diese Bodybuilding-Klassen sind, desto egaler ist es eigentlich der Bikini. Es ist ein fucking Bikini, Leute. Also der Bikini wird jetzt nicht ausschlaggebend dafür sein, ob du jetzt Erster oder Zweiter wirst. Hundertprozentig nicht. Da ist deine Form, deine ganzen Posen, ja, es, da so viel mehr Faktoren ein, als ob du jetzt einen grünen, einen roten Bikini hast oder ob du Glitzersteine hast oder nicht oder schon. Es ist egal. Es ist ein fucking Bikini. In der Bikini-Klasse ist per se, glaube ich, ist es schon noch ein bisschen anders, weil einfach, wie gesagt, da geht es wirklich um diesen Overall-Look, weil da sind ja auch die Haare, Make-up, teilweise ja auch das in die Wertung einfließen. Also, glaube ich, auch verbandsabhängig, je nachdem, wie stark das einfließt. Aber da kenne ich mich jetzt auch ehrlich gesagt zu wenig aus, um das zu 100% sagen zu können.
Ja, voll. Ja. Es ist also gerade was du jetzt gesagt hast, so mit, ist es jetzt grün oder rot oder blau oder ist es jetzt ein, weiß nicht, der Schnitt oder so, ist jetzt so am Papier wirklich komplett wurscht. Also das wird in die Wertung nicht reinfließen. Was halt reinfließt, ist das Gesamtpaket, das dann dasteht. Und wenn halt zum Beispiel der Bikini nicht richtig sitzt oder wenn zum Beispiel deine Form mit einem Triangel-Bikini besser aussehen würde als mit so einem Cup-Bikini, dann macht es schon einen Unterschied, weil dann sieht ja deine Form im Bikini anders aus und wird halt dementsprechend auch anders bewertet. Also das ist halt so, wie wenn man sich, es ist ja dasselbe, wie wenn man, keine Ahnung, einen bestimmten Hauttyp hat und dann dementsprechend manche Farben einfach besser zu einem passen als andere. Und das ist halt, das wirkt natürlich einfach dann anders. Und so kann man sich es mit dem Bikini halt auch vorstellen. Natürlich macht es dann einen Unterschied, vor allem auch, wie einem der Bikini passt. Wenn er zu klein ist oder zu groß ist, dann schaut das halt auch komisch aus. Und das schaut auch mit der Form dann komisch aus. Und deshalb, das sind so Faktoren, das ist dann schon wichtig, aber es ist jetzt scheißegal, ob das jetzt ein 300-Euro-Bikini ist oder ein 1.000-Euro-Bikini. Also das so, nein, das ist dann, oder ob er jetzt teilbesetzt ist oder Vollstrass oder so. Also
ja, oder ob er jetzt Samt ist oder in ein anderes Material ist oder
genau,
sowas.
Genau, also da eher wirklich drauf verlassen. Erstens, was gibt das Budget her? Weil es macht überhaupt, also wie gesagt, du hast jetzt keine besseren Chancen, nur weil eine Bikini 1.000 Euro gekostet hat. Und halt auch von dem abhängig machen, wo man sich dann am wohlsten fühlt drin. Weil wenn ich sage, ich will keine 700 Euro für ein Bikini ausgeben, nur weil er vollbesetzt Swarovski-Steinchen ist und dann, weiß nicht, fühle ich mich vielleicht eh nicht hundertprozentig wohl drinnen. Ja, ist irgendwie blöd. Und vor allem, es ist halt so, man hat ihn halt eine Saison lang an. Also, und man will danach so, also so wie es bei mir ist, ich wusste von Anfang an, ich will danach sowieso einen anderen haben. Also wenn ich einen zweiten starte, sowieso. Selbst wenn ich nochmal Bikini starten würde, ich würde sowieso einen anderen folgen. Also das ist sowas. Bikini-Auswahl ist geil, wenn man sich da ein bisschen rein, also es ist, macht mega Spaß, sich das auszusuchen und so, aber nicht so lange damit aufhalten.
Ja.
Da haben wir noch eine Rapid-Fire-Frage zwischendurch. Machen wir jetzt deshalb gleich dazu, weil es dazu passt. Wie heißt die Facebook-Gruppe mit der Bikini-Börse? Das ist noch ein wichtiges Thema. Hast du es gerade im Kopf?
Nixe.
Die Eisennixe. Eisennixe Bikini-Börse. Genau. Haben wir das auch gleich? Können wir vielleicht drunter verlinken?
Ja, voll.
Passt. Gut. Dann haben wir eine Frage, ich finde irgendwie so lustig. Ich liebe die Frage. Wieso legen AthletInnen den halben Tag vor dem Wettkampf auf den Boden?
Wieso, Melly?
Wieso? Weil sie faul sind, oder? Nein, weil Wettkämpfe einfach stinklangweilig sind. Also ganz ehrlich, man ist halt den ganzen Tag dort. Man sollte sich halt entspannen, man sollte halt das Stresslevel reduzieren, man sollte sich halt nicht zu viel bewegen, damit halt, also man soll halt jetzt
nicht... Du willst dich auch dann nicht mehr bewegen.
Du willst dich nicht bewegen, das ist ja das Nächste. Und wie gesagt, du bist halt ewig dort, was willst du machen? Also du liegst halt dann wirklich die ganze Zeit nur rum und also man sollte halt dann auch nicht so viel spazieren gehen oder so, weil es im Endeffekt halt auch, wenn du jetzt dann so viel Steps machst, dann kann es halt auch wieder dazu führen, dass du ein bisschen Wasser in den Beinen hast und dann schaust du halt ein bisschen, ja, nicht ganz so lean aus und so. Deshalb einfach hinlegen,
chillen,
essen und dann irgendwann einmal aufpumpen gehen.
Genau. Gut. Ja. Es passiert auch überhaupt nichts Aufregendes da hinten. Also von daher, was sollst du denn dann großartig noch irgendwie tun? Ja. Aber ich kann, weißt du was, ich kann dir halt, der Genie der Wettkämpfe, es ist genau dasselbe. Du wartest ewig lang, bis du dann soweit bist. Also erstmal brauchst du lang, bis du dich vorbereitet hast, ja. Und dann musst du halt einfach warten. Und das Warten ist halt einfach da, bis du dich dann eben entsprechend aufwärmen gehen kannst.
Ja. Ja. Cool. Da hat man dann noch Glück, wenn man in den Klassen startet, die relativ zum Beginn sind, also irgendwie Juniorenklasse und dann halt vielleicht eh gleich Bikiniklasse oder so, weil die sind halt, also es kommt auch auf den Verband drauf an, weil es gibt Verbände, die machen die Bikiniklasse extra sehr spät, weil die tendenziell immer sehr viele Zuschauer hat und das finden die Verbände halt immer ganz geil. Aber manche machen es halt auch so, dass halt wirklich Bikiniklasse dann zum Beispiel ganz am Anfang ist und dann ist man halt innerhalb von ein paar Stunden durch und das ist halt schon sehr geil. Aber das ist eh das, was wir letzte Woche schon besprochen haben mit athletenfreundliche Verbände und so.
Ja,
also
voll.
Ist nochmal ein anderes Thema. Aber yes, Wettkämpfe sind langweilig. Da habe ich noch einen kleinen Fun-Fact zu ANBF damals, wo ich gestartet bin. Ich hatte ja das Problem, dass meine Farbe nicht trocken geworden ist. Ich habe mich nicht getraut, mich hinzulegen. Ich bin die ganze Zeit gestanden, weil ich mich nicht getraut, weil meine Farbe so ein bisschen, also wie gesagt, nicht trocken war. Und wenn ich mich hingelegt hätte, dann hätte ich wieder irgendwo Flecken gehabt und ich habe mich das nicht getraut. Das heißt, ich bin halt von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags durchgehend gestanden, ohne mich ein einziges Mal hinzusetzen.
Das will ich jetzt schon nicht mehr dazu sagen.
Ja, also das war sehr.
Wisst ihr, was eigentlich das Training bei der ANBF? Wird das von denen organisiert oder muss ich das selber checken?
Nein, das wird von denen organisiert. Da kriegst du mal eine E-Mail, wo du dich dann anmelden kannst dafür und so. Kann ich dir dann nachher durchschicken, welcher Training-Service das war? Das passt. Genau, aber Thema Tanning. Passt jetzt eigentlich perfekt.
Was für eine Überleitung.
Und zwar haben wir auch die Frage bekommen, ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt, ehrlich gesagt, weil du ja das Tanning so noch nie gehabt hast, aber wir haben Dehnungsstreifen von dem Tanning überdeckt.
Das habe ich mich auch letztens gefragt, weil ich habe ja auch ein paar. Aber ich denke schon, oder? Weil teilweise kann man Tattoos ja dann auch nicht mehr wirklich erkennen.
Also es ist schon bis zu einem gewissen Grad überdeckt, die Farbe schon sehr viel. Aber da finde ich schon zum Beispiel, man sieht auch doch sehr, sehr, sehr viele so Imperfektionen unter Anführungszeichen durch die Farbe schon durch. Also es war bei mir zum Beispiel auch so, weil ich mich ja rasiert hatte und ich hatte mich am Bauch rasiert und ein paar Mal zu oft drüber gefahren quasi und habe so ein bisschen die oberste Hautschicht ein bisschen abradiert einfach. Also sowas, was man so nie sehen würde. Mit der Farbe hat man es dann gesehen.
Okay.
Aber, und das ist die Takeaway-Message von dieser Frage, auf der Bühne sieht man es nicht. Also das ist echt, wenn man die Farbe bekommt, man schaut sich selber an und denkt sich, scheiße, ich bin komplett fleckig, man sieht alles, ich sehe scheiße aus. Das schaut, nein, um Gottes Willen, auf der Bühne sieht man nichts davon. Man macht sich da selber so fertig, weil die Farbe irgendwie irgendwas macht, aber im Endeffekt, also auf der Bühne sind die Lichter so hell und die sind alle so weit weg, man sieht es nicht mal auf den Fotos. Also vielleicht sogar beruhigend für dich, auch beruhigend für alle Zuhörer, die zuhören. Selbst wenn die Dehnungsstreifen nicht überdeckt werden, man sieht sie auf der Bühne nicht. Außer sie sind halt wirklich, wirklich extrem. Aber das, gut, das, wenn es jetzt so ein bisschen Haut oder sowas ist, das ist ja auch was man natürlich sieht, das ist ja ganz klar.
Ja, ja.
Also,
ja. Ich habe mir übrigens meine Arme enthaart.
Deine Arme, womit hast du es enthaart?
Mit Enthaarungscreme.
Hat es funktioniert?
Ja, gut.
Wow.
Also es fühlt sich richtig geil.
Ich fand das Gefühl so weird. Also das Gefühl bei den Armen. Überall anders fand ich es nicht so schlimm, wenn man sich den Bauch rasiert oder so, das geht noch. Aber das Gefühl an den Armen fand ich super unangenehm.
Ich finde es dabei so richtig, es ist so smooth.
Aber ja. Hast du schon was Langärmeliges drüber angezogen? Also ein Pulli oder irgend sowas in die
Richtung? Alter Melli, es hat 36 Grad.
Ja, drum frage ich, weil das macht dann, finde ich, den Unterschied. Weil wenn man was Langärmeliges dann anzieht, fühlt sich das so weird an auf der Haut. Also ich habe es ja... Also
ich werde berichten. Ich habe mir gedacht, ich will es jetzt schon mal probieren, ob das mit der Enthaarungscreme eigentlich schon also recht gut funktioniert. Und wow. Muss sagen, bis jetzt ist es ein Erfolg.
Ja, muss halt noch jemanden finden, der dir den Rücken dann enthaart.
Ja, genau. Bis da zur Schulter bin ich gekommen, weil es so nach hinten, wenn das ist doof, wenn ich mich in Stellen nicht so erwische. Schauen
wir mal. Irgendwer wird sich finden.
Und wenn dann finde ich ihn ein Tinder-Match.
Ich wollte gerade sagen, auf Tinder einen Aufruf machen, kann mir bitte jemand den Rücken rasieren? Wie geil.
Da kriege ich sicher urviele. Nein, da kommen die Urviele.
Ja, da kommen so die Leute, die ja irgendwie so. Ja, voll. Ich meine, es soll jeder den Fetisch haben, den er haben will, aber wenn man jetzt nicht unbedingt drauf auf ist, dass das jetzt ein Sexspielchen werden sollte, dann würde ich es vielleicht nicht unbedingt auf Tinder, Tinder packen.
Nein. Aber ich könnte Sebastian fragen, weil dem Sebastian habe ich schon interessiert.
Ja,
also bitte. Jetzt dann quasi.
Nur fair.
Die eine Hand hilft die andere Hand. Das sieht man so schön.
Die eine wäscht die andere oder so,
sagt man. Ja, genau. Also,
ja. Geil. Wir haben auch noch die Farbe bekommen.
Perfekt. Frage.
Die Frage bekommen, was so die Kriterien bei der Farbe sind und wie lange man die vorher aufträgt, wie viele Schichten und so. Ich muss jetzt sagen, was die Kriterien betrifft, ist es halt, also weiß ich halt nichts außer, es soll halt am Ende des Tages gut aussehen. Es soll halt relativ ebenmäßig sein, so, aber sonst wüsste ich jetzt nichts, was da irgendwie. Also es gibt schon bei Verbänden so bestimmte Vorgaben, dass die Farbe zum Beispiel nicht zu gold oder nicht zu dunkel oder nicht zu braun sein darf oder so. Das gibt schon. Beziehungsweise gibt es auch Farben, die man teilweise nicht verwenden darf.
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber ich weiß nicht, ich muss ehrlich gestehen, ich mache mir da echt wenig. Also PCA wird sowieso Tanning Service gemacht. Und wenn bei der ANBF das auch gemacht wird, dann ist das ehrlich gesagt einfach ein Punkt, über den ich weniger nachdenken muss.
Ja, es ist generell. Also gerade Farbe ist sowas, was von den meisten Verbänden eigentlich angeboten wird, dass man da so einen Tanning Service, also den Spray Tan quasi kriegt, weil es gibt ja auch unterschiedliche Farben. Es gibt ja auch die man mit Dingen anmalt. Irgendwann möchte ich das schon einmal machen. Das ist sicher saulustig.
Das ist das Dream Tan, oder?
Ja, glaub schon. Ja.
Sowas.
Ja, voll. Ja. Irgendwie fände ich das schon einmal lustig, aber die meisten Verbände bieten es eh an. Also das ist auch was, wo ich mir nicht allzu viel Gedanken gemacht habe oder machen will. Gut, und wie viele Schichten? Zwei bis drei, meistens, aber manchmal kriegt man irgendwie noch...
Am Vorabend und dann noch am Tag selber, oder?
Genau, und manchmal kriegt man dann noch so dieses Finishing quasi, also so, dass man halt so ein bisschen glänzt und das ist halt irgendwie, weiß ich da, weil ich habe das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gemacht habe, also, I don't know. Gut, jetzt wäre es mal interessant, wie lange wir schon in sind, damit ich mal weiß, wie viele Fragen wir überhaupt noch haben. Ich habe gerade keinen Zeitbegriff.
Zeitbegriff? Zeitgefühl.
Ja.
wir machen das richtig cool heute.
Ja.
Also, meine Sprachaufzeichnung geht 50 Minuten, aber das war vor dem Kaffee machen.
Okay, dann machen wir jetzt einfach noch ein paar Fragen, ein paar Rapid Fire. Schauen wir, wie weit wir kommen, weil wir haben noch ein paar und das sind eigentlich echt coole. Ich finde auch, die Frage finde ich zum Beispiel lustig, die sollte man schon noch mit reinnehmen. Wir haben ja letztes Mal schon von Verbänden gesprochen und von getesteten Verbänden, ungetesteten Verbänden. Und jetzt ist die Frage, es geht um einen ungetesteten Verband. Sind alle in der IFBB zwingend auf Stoff?
Natürlich. Das ist ein Kriterium, damit du überhaupt starten kannst.
Boah, das wäre krass, oder? Na, also es ist um das kurz mal zu sagen, IFBB ist ein Untested-Verband, das heißt, es wird halt nicht nach, oder zumindest nicht wirklich getestet. So gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Das heißt
irgendwie
aber nicht.
Testen sie schon, aber irgendwie.
Da kenne ich mich auch zu wenig aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber das heißt nicht, dass jeder, der bei der IFBB startet, auf Stoff ist. Also ich kenne genug Leute auch persönlich, die natural sind und bei der IFBB gestartet sind und auch wirklich ein gutes Paket gebracht haben. Also nein, es sind nicht alle bei der IFBB auf Stoff. Man muss dazu sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir so von Pro-Level reden, ist es dann...
Das wollte ich auch gerade sagen. Also ein Pro-Level werden ohne, also halt ohne Stoff, das ist schon, glaube ich...
Also da müsste man halt schon, also ich glaube nicht, also es kommt vielleicht auf die Klasse drauf
ganz,
an.
Ganz, ganz krasse Genetik.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, Mans Physik,
maybe. Halt, wenn man sich so die durchschnittlichen... auch Bikini und auch Men's Physikathleten uns ansieht, die sind halt schon so krass. Also das ist halt schon...
Ich meine, ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob ich mir die Pro-Card hole und ob ich als Pro-Athlet auch erfolgreich bin.
Ja, das stimmt.
Weil das, finde ich, sind auch nochmal so unterschiedliche Faktoren. Also ich glaube, es ist... Teilweise muss man einfach nur gut Glück haben, um sich eine Pro-Card zu holen, aber dann als Pro, IFBB Pro, dann wirklich bei den Wettkämpfen gute Platzierungen abzuliefern. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber und da musst du, also da wird es eigentlich ohne Stoff gar nicht gehen.
Nein, absolut nicht. Da ist schon so ein hohes Maß an Muskelmasse gefragt, das ist halt
ja
natural nicht möglich.
Nö.
Aber ja, also das ist halt so die, das ist generell, weil halt die Frage, die ist natürlich auch so verallgemeinert und einfach gestellt, sind alle in der IFBB zwingend auf Stoff? Das kann man halt so eindeutig sagen, nein. Aber ab dem Level, also je höher mal sprechen vom Level, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Leute natural sind. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja, das ist gut formuliert.
Sehr gut. Ich habe noch eine andere Frage. Das ist eigentlich auch sowas, was, wo ich ehrlich sagen muss, da werden wir sicher keine absolute Zahl nennen können. Aber ich finde es einfach spannend. An wie vielen Wettkämpfen kann man pro Person teilnehmen? Also wie viel ist körperlich wirklich möglich?
Das hängt urviel von der Person ab, glaube ich. Also das ist urindividuell. Ich bin gespannt, wie es mir jetzt mit 3 Wettkämpfen gehen wird. Ich glaube, die meisten werden eher so 3 anvisieren, wahrscheinlich.
Voll. Ja, es ist ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist voll individuell, aber ab einem gewissen Zeitpunkt macht es der Körper halt auch einfach nicht mehr mit. Also das ist halt, es ist anstrengend, die Form wird dann von Wettkampf zu Wettkampf nur noch schlechter.
Du verlierst nur noch Muskeln.
Ja. Das es macht ist, halt absolut keinen Sinn mehr.
Ja.
Es ist zu viel
Stress. Also Naturalbereich. Ja.
Ja, aber selbst wenn es enhanced bist, irgendwann, also ich merke es halt jetzt beim Chris, dass der jetzt 9 Wochen out schon so am Arsch ist. Und der ist enhanced. Also das ist halt schon auch, es ist trotzdem super, super anstrengend für den Körper. Es ist schon, du kannst natürlich einen niedrigen Körperfettanteil länger halten als ein Naturalathlet, das schon. Aber irgendwo ist halt auch dann die Grenze. Also es ist dann irgendwo einfach vorbei. Also ich habe schon von Erfahrungsberichten mitbekommen, dass wo eine Naturalathletin beispielsweise, also das ist jetzt nicht irgendwie auf Instagram bekannt oder so, sondern einfach nur eine, die ich persönlich kenne, super, super, super viele Wettkämpfe gemacht hat, also wirklich einen nach dem anderen, ständig Saison für Saison, und tatsächlich bei jedem Wettkampf entwässert hat als Bikiniathletin. Und nach dem 4. Wettkampf, also 4 Wochenenden in Folge, musste sie ins Krankenhaus. Also das war halt zum Beispiel...
Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, also das ist halt dann natürlich schon... Also es natürlich ist Entwässern nochmal ein Extremfall, weil halt 4 Wochenenden hintereinander Wasser laden, entladen, entwässern, all das ist halt echt... Also dass das die Nieren irgendwann nicht mehr mitmachen, verstehe ich, weil da trinkst du ja deine 15 Liter am Tag so ungefähr. Also das ist halt schon... ist heftig. Also das... Ja, genau. Would not recommend.
What a surprise.
Would not recommend. Gut, dann machen wir noch, haben wir jetzt überhaupt noch Rapid-Fire-Fragen? Jetzt haben wir schon so viele Fragen durch.
Du hast Überblick über die Fragen.
Ja, ich habe den vollen Überblick. Das ist eine Frage, die eigentlich, glaube ich, sogar für dich jetzt spannender ist zu beantworten, weil ich habe es tatsächlich damals gar nicht gemacht. Wie wiegt man Salz rund um die Peak Week ab? Ich habe mein Salz nicht abgewogen damals.
Ich habe mir tatsächlich echt schon überlegt, wie ich das mache. Also einerseits habe ich mir auf jeden Fall, ich habe mir jetzt schon vor der Prep eine Waage gekauft, die sehr, sehr genau wiegt.
Eine Drogenwaage.
Beziehungsweise, was halt auch eigentlich möglich ist, ist, dass du in der Früh die einfach eine kleine Tupperware-Schüssel nimmst, da haust du 10 Gramm Salz hinein und das tust du am Tag aufbrauchen. Mhm. Ja.
Easy.
Also so wird's auch gehen.
Ich kenne auch Leute, die sich von McDonald's und so diese 1-2 Gramm Salzpackerl mitgenommen haben. Ich will jetzt nicht sagen gestohlen haben, weil das klingt so hart, aber die sind nicht gratis, glaube ich. Einfach so viel von denen mitgenommen haben und dann halt wirklich quasi grammweise diese Päckchen aufgebraucht haben. Ist jetzt nicht sonderlich umweltfreundlich, glaube ich, aber...
Aber Bodybuilding ist ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr umweltfreundlich.
Was meinst du damit jetzt genau?
Naja, ich meine, da die ganzen Lebensmittel, die ich jetzt... Also ich wähle meine Lebensmittel so, dass es für mich halt gut passt. Ja, ob da jetzt halt sehr, ich versuche noch immer auf gewisse Dinge zu achten. Ja, wenn ich halt jetzt gerade im Supermarkt Tomaten kaufe, dann kaufe ich nicht die aus Spanien, weil es gerade in Österreich quasi Saison ist. Aber halt Tiefkühlbeeren ist halt jetzt nicht gerade so das Nachhaltigste.
Ja, voll. Ja. Wobei ich glaube, Tiefkühlbeeren sind jetzt auch so eher das geringere Übel von ganz, ganz vielen Dingen. Also von dem her.
Ja.
Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Also mit dem ökologischen Fußabdruck von Tiefkühlbeeren habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Da können wir, glaube ich, jetzt nicht so weit drauf eingehen. Aber ja, Salz rund um die Peak Week, Drogenwaage kaufen oder Salzpäckchen.
Genau.
Es ist halt echt so wie so eine, darf man das überhaupt sagen, so eine Kokswaage so quasi. Das ist ja auch so im Mikro irgendwas.
Ja, also ich kann in 10 Milligramm, das ist quasi bei mir so die, das kann sehr passen.
Ja gut, das reicht, glaube ich.
Ja,
das reicht. Das sind dann auch Schwankungen, die man auch so durch Schwitzen oder so schon gar nicht mehr kontrollieren kann. Also von dem her, das macht ja auch dann, irgendwann reicht's mit Genauigkeit. Jetzt überlege ich gerade noch, welche Fragen wir noch mit reinnehmen könnten, dass wir vielleicht auch zum Abschluss einmal kommen. Das wäre vielleicht noch eine schöne Abschlussfrage.
Mhm.
Oder vielleicht noch eine zweite, so, jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, machen wir die Frage. Hast du Bodybuilding, Vorbilder oder Idole?
Also ich habe schon gewisse Athletinnen, die ich sogar verfolge, wo ich mir denke, okay, ja, das ist cool. Einfach einerseits auch, weil die wirklich schon erfolgreich sind. Und ich brauche halt irgendwie Leute, wo ich mir denke, hey, die haben das geschafft, warum ich nicht auch?
Mhm.
Ja. Und von daher schaue ich halt, dass ich da immer wieder quasi auf Instagram andere Athletinnen sehe, die einfach schon eventuell eben schon eine Pro-Card haben und da Wettkämpfe machen, auch wenn sie es bei Wettkämpfen jetzt nicht immer eine Top-Platzierung machen, aber einfach ich sehe den Prozess dahinter, der steckt, und denke ich mir, hey, wenn die diesen Weg gehen, dann kann ich den auch gehen, sozusagen.
Ja. Mhm.
Ja.
Hast du das Namen im Kopf, irgendwer spezifischer?
Ja, Erin.
Die Thompson.
Genau, Erin Thompson.
Nice.
Scarlett. Die hat eine Mörderform, die wird richtig geil werden. Scarlett Hollands.
Okay, die kenne ich gar nicht, muss ich schauen.
Ja. Und Rex, Fitness Bex. Genau.
Okay.
Ja.
Sehr cool. Sehr
cool. Da finde ich auch einfach auch die Form richtig geil. Und die sind halt IFBB und halt die Rhea natürlich. Ja? Mhm. Also die Rhea ist nicht ohne Grund auch mein Posing-Coach, weil ich einfach wirklich, die ist aus England, frag gerade. Die ist aus England und die ist Olympia-Athlet. Das ist, da denken wir, ja, eine Europäerin kann es halt auch schaffen. Ja, also von daher finde ich das halt schon ganz cool.
Voll cool. Echt schön.
Ja. Bei dir?
Ist bei mir eigentlich auch ähnlich. Also ich habe jetzt nicht so diese quasi so, wie man vielleicht jetzt als Mann vielleicht so ein Arnie im Kopf hat oder so. Also so diese Classic Bodybuilding-Idole, weil da gibt es ja auch, also es gibt schon mega viele Frauen, die da wirklich, wirklich gut aussehen und die da cool sind. Aber das ist halt irgendwie so, dass ich mir denke, da kriege ich halt nichts mit davon, dass ich sagen könnte, okay, das motiviert mich jetzt voll irgendwie oder so. Also so eine Juliette Bergmann oder so, schaut schon mega geil aus, aber das ist jetzt für mich nichts, wo ich mir denke, okay, Idol oder so, sondern finde ich halt einfach schön anzusehen. Aber es ist bei mir auch so, dass ich halt sage, ich habe ein paar Leute, denen ich auf Instagram einfach gern folge und die ich mir halt einfach gern anschaue und wo ich mir halt denke, ja, es ist halt auch, also zum Beispiel die Hannah auch aus der UK, also Hannah's Health heißt sie auf Instagram, ist halt Athletic Figure, also so diese Klasse, die ich halt so unendlich schön finde. Und ist halt, und was ich halt bei ihr so cool finde, ist, die ist halt, ich meine, sie ist in dieser Klasse, wie sie gestartet ist, 2019, ist sie Sechste geworden als Naturalathletin bei der PCA. Und das ist, finde ich, halt schon echt geil, weil das ist halt als Naturalathletin in Athletic Figure eine gute Form ablegen, ist halt schon...
Athletic Figure ist wirklich schon...
Da gehört schon verdammt viel dazu. Und das finde ich halt zum Beispiel richtig geil, weil ich mir denke so, okay, also für mich wird es zum Beispiel nie in Frage kommen, dass ich jemals Enhanced gehe. Also das ist für mich halt komplett klar, dass ich das nie machen werde. Und also weil es mir das dann auch nicht wert ist, sage ich mal, so ambitioniert sind meine Bodybuilding-Ziele dann nicht, dass es mir das... den Aufwand wert wäre, sagen wir so. Und darum finde ich es halt umso cooler, halt dann so Leute zu sehen, die halt sagen, also die halt bei einer PCA halt gut relativ gut abschneiden als Naturalathleten. Das finde ich halt mega geil. Es gibt dann trotzdem natürlich auch Enhanced-Athletinnen, die ich richtig geil finde. Zum Beispiel die Georgie, ich glaube, der folgst du ihr auch. Die
Georgie Cooper.
Ja. Die hat jetzt in ihrer ersten
Show. So schöne Proportionen.
Oh ja. Die hat in ihrer ersten Show, eine First-Timer-PCA-Show, den Overall gemacht, hat sich das Overall-Schwert geholt, von dem wir letzte Woche schon gesprochen haben. Mhm. Und also die finde ich halt auch zum Beispiel mega cool einfach. Also ist jetzt natürlich keine Naturalathletin, so das sollte jedem klar sein, aber sie ist halt einfach mega cool und das ist sowas, keine Ahnung, das einfach zu sehen, dass die halt auch trainieren und dass die halt auch essen, das motiviert mich halt schon sehr.
Und auch strugglen,
that's true.
Ja.
Wobei, das ist was, was ich gar nicht so sehr mitkriege, weil ich mir die Stories von den Leuten so wenig anschaue, ehrlich gesagt. Ich schaue halt nur hin und wieder also ich habe alle stumm geschalten, auch meine Idole, und schaue nur hin und wieder aufs Profil, klicke durch die Stories durch und sehe halt Essen und Training. Also ich kriege von denen so eigentlich gar nichts mit, aber das alleine finde ich schon irgendwie...
Ja. Na, aber es ist bei ihr ist halt cool, weil eben die Georgie, die Erin und auch eben diese Bex, die haben auch einen YouTube-Channel. Mhm. Die vloggen halt auch und da kriegt man schon ein bisschen mehr Einblicke hinein, weil alle drei sind jetzt schon gestartet, haben jetzt schon Peak Week hinter sich gehabt und es ist dann schon auch recht cool. Mhm. Ja, also da kann man dann, falls es die Leute interessiert, sind, kann man da schon mehr Einblick bekommen. Ja, und jetzt muss ich halt auch nebenbei erwähnen, dass ich auch vlogge.
Wollte ich gerade sagen, bitte, mach's jetzt. Wollte gerade sagen, bitte jetzt Shameless Plug, muss sein.
Ja, weil ich halt eben auch die ganze Journey teilen möchte, das einfach mit den ganzen Wettkämpfen, Vorbereitungen und sowas. Und das macht mir auch viel Spaß. Also, yes, schaut mal auf meinen YouTube-Channel vorbei.
Werden wir auch verlinken.
Dankeschön.
Für die Leute, die eh schon auf YouTube sind, passt sie perfekt. Vielleicht wird sogar gleich vorgeschlagen. Kann das sein.
Ja.
Werden wir dann verlinken. Ich möchte eine letzte Frage möchte ich noch machen, weil ich die wirklich cool finde. Das ist jetzt übrigens Frage Nummer 15. Müssen wir auch kurz aber sagen, dass wir es in dieser Episode geschafft haben, 15 Fragen zu beantworten. Ich habe es aber noch nie geschafft. Aber das finde ich wirklich cool. Und zwar, es gibt ja so diese Vorurteile gegenüber Bodybuilding und Wettkämpfen, dass halt Bodybuilding so eine sehr egoistische Sportart ist. Wie kann man diese Vorurteile überwinden, ist jetzt die Frage. Oder will man die überhaupt überwinden? Es kommt halt ein bisschen drauf an.
Und ich finde, da komme ich wieder zu der Antwort von der allerersten Frage zurück. Weil Egoismus ist für mich nicht gleich Egoismus. Mhm. Weil will ich Bodybuilding machen, weil ich auf der Bühne stehen möchte und von allen, boah, schaut mich an, ich bin so toll. Oder will ich Bodybuilding machen, weil ich so egoistisch bin, an mir selber zu arbeiten und aus mir eine bessere Version zu machen. Und es ist sehr unterschiedliche Arten von Egoismus. Und das eine kann man eigentlich nur unterstützen und bekräftigen, wenn man sagt, hey, arbeite an dir selber, versuch das Beste aus dir rauszuholen, genieß den Prozess, lerne dich selber kennen, wenn du strugglest oder wenn du mal einfach komplett willkürlich zum Rehren anfängst. Es ist wirklich. Und einfach wie, was dir halt gut tut. Ja? Also du findest halt wirklich heraus, was tut dir gut und was tut dir nicht gut.
Ja.
Und das kann man eigentlich schon unterstützen. Und wenn halt Leute das nicht verstehen, ja, man kann es ihnen nicht erklären.
Ja.
Man kann es Außenstehenden ganz, ganz, ganz schwer erklären.
Ja, voll. Voll. Und das ist du hast eh jetzt schon gesagt, es stellt sich halt für einen selbst super stark raus, was man selber braucht, was man selber will, was die eigenen Prioritäten sind, wer die Leute sind, die man in seinem Leben haben will oder die man in seinem Leben vielleicht nicht haben will oder nicht so viel oder was auch immer. Also man lernt einfach sehr, sehr viel über sich selbst in so einer Prep.
Ja.
Und es ist halt die Leute, ich meine, es gibt natürlich Leute, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt einen 9-to-5-Job hat, Arbeitskollegen, die das vielleicht diese Vorurteile haben und da ist es super schwer, denen das vielleicht zu erklären. Aber die müssen es halt auch, also da ist es ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die müssen jetzt voll überzeugt werden davon, sondern sie müssen es halt nur akzeptieren und da reicht halt eine andere Form von Kommunikation. Da reicht es wenn man sagt, hey Leute, so und so schaut's aus, so und so betrifft es euch, bitte mal ein bisschen mehr Nachsicht, bla 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 bla. Aber alle anderen, also die, für die es wirklich wichtig ist, oder die Leute, die wirklich wichtig sind, sind die Leute, die dich dabei unterstützen, dass du die beste Version aus dir selbst machst. Und Leute, die das nicht unterstützen, sind keine Leute, mit denen du dich umgeben willst. Also von dem her kristallisiert sich's dann auch ein bisschen von selber raus, wer deine People sind. Also wer sind, also das, ohne jetzt zu sagen, dass die anderen Leute jetzt irgendwie schlechte Menschen sind oder so, aber wer einfach deine People sind.
Ja.
Also das stellt sich da einfach raus und von dem her stellt sich halt die Frage, ob es diese Vorurteile überhaupt zu überwinden gilt oder ob man für sich sagt, ja, lebe ich halt damit, dass manche Leute das denken von mir, aber was ein anderer denkt von mir, sagt eh nichts über mich aus.
Exactly. Es ist wirklich komplett wurscht, was andere denken.
Ja. That's it. Und vor allem, wenn man sich selbst kennt oder von sich selbst, also weiß, wovon man überzeugt ist, wenn man weiß, wofür man steht.
Ja, ja, ja. Vor allem, ich finde das so geil, es ist, also wenn ich das gewusst hätte, damals noch, als ich so jung war, weil ich mir immer Angst gehabt habe, was denken Leute von mir? Und denke so, Alter, die Menschen haben so massive Probleme mit sich selber. Wirklich, jeder hat ein extrem massives Problem mit sich selber. Die haben keine Zeit, was über andere Leute zu denken. Und das muss man sich einfach immer wieder ein bisschen vorhalten. Du interessierst einfach die anderen Menschen nicht. Ja. Du interessierst sie nicht. Ja? Und genauso muss es dich dann auch wenig interessieren, was sie dann von dir halten oder denken. Jeder kämpft mit sich selber. Und zwar so massivst. Ja. So massivst. Und das realisiert man erst irgendwann später.
Ja, definitiv. Das ist das, was auch den Übertrag hat in jede Situation. Egal, ob du jetzt dich im Gym komplett neu anmeldest und dir die ganze Zeit denkst, um Gottes Willen, was denken diese Menschen von dir? Oder ob du auf Instagram das erste Mal in die Kamera reinsprichst oder was auch immer. Du denkst dir ständig, um Gottes Willen, was werden die Leute denken? Und den Leuten ist es einfach scheißegal, was du machst. Also es ist halt, es ist, nobody cares. That's a good thing.
Genau.
Schöne Takeaway-Message jetzt eigentlich gewesen, oder?
Ja, voll.
Hat perfekt gepasst als Abschlussfrage.
Absolut.
Perfekt, dann haben wir 15 Fragen hinter uns. Das heißt, uns bleibt jetzt eigentlich, es ist eine lange Episode und zum Glück, hoffentlich sind alle bis zum Schluss dran geblieben, denn wir haben noch ein Announcement zu machen.
Ja.
Möchtest du es machen? Oder soll ich?
Ich weiß gerade nicht. Ich werde gerade richtig emotional. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ist. Nein. Unser Podcast-Baby
ist ja eigentlich kein Baby mehr, muss man auch
sagen. Ja, stimmt.
Es ist schon erwachsen geworden.
Wahnsinn, wir haben über 80 Folgen jetzt schon gemacht. Und wir werden jetzt noch 2 Folgen produzieren und online gehen. Und dann wird es keine mehr geben.
Dann war's das.
Ja.
Oh, das hat sich jetzt so dramatisch angehört. Oh
ja, wenn man das jetzt mal so wirklich laut offiziell ausspricht, ist das schon
arg, ja?
Ja.
Na, voll. Also so nur kurz als Erklärung. Wir haben uns einfach zusammengesetzt, haben über das Ganze gequatscht, wie es weitergehen soll und sind für uns einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es eine wunderbare Zeit und ein wunderbares Projekt war und uns unendlich viel Spaß gemacht hat. Aber dass es einfach an der Zeit ist für was Neues, dass es an der Zeit ist, dass jeder seinen eigenen Weg einfach geht und wir deshalb beschlossen haben, wir hören auf, wenn es am schönsten ist und machen bei Folge 85 den Cut. Wir werden noch ein paar Themen besprechen, die uns wichtig waren anzusprechen. Wir werden am Schluss noch ein cooles Recap machen und dann wird das die letzte Episode vom Fierce Female Lifting Podcast sein.
Ja,
so ist es.
Crazy.
Wirklich crazy, ja.
Das ist echt crazy. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie viele Zuhörer, die bis jetzt noch die Folge gehört haben, jetzt gerade schockiert sind.
Ja. Wir werden es hoffentlich sehen.
Ja, voll.
Oder es hört einfach keiner bis hierher.
Ja.
We will see. Aber gut, wir werden es auch in den nächsten Podcast-Episoden wahrscheinlich noch ein bisschen ansprechen, damit die Leute, die vielleicht gerade die heutige jetzt nicht hören, auch Bescheid wissen, warum dann plötzlich keiner mehr kommt. Aber man kann vielleicht auch noch kurz dazu sagen, bevor irgendwelche Gerüchte oder irgendwas vielleicht auftreten, dass zwischen uns alles cool ist.
Alles safe.
Dass wir uns weiterhin noch so gut verstehen. Also das hat jetzt nicht irgendwie persönliche Differenzen, Gründe oder so, sondern we're cool.
Ja, absolut.
Genau.
Absolut. Ich glaube, es hat ja auch jeden bekommen. Wir haben eigene, also Projekte stehen bei uns beiden einfach an und da liegt einfach jetzt dann der Fokus dann in der nächsten Zeit.
So ist es. So ist es.
Der Podcast war richtig cool und wird eine Sache, auf die ich immer wieder sehr, sehr gerne zurückblicken werde.
Same.
Und ich glaube, beide wären nicht da, wo wir jetzt sind, ohne den Podcast.
So ist es. Definitiv. Aber yes, da werden wir im Recap noch ein bisschen länger drüber sprechen.
Genau.
Schauen wir dann, ob da Tränen fließen. Oh. Wir werden es sehen. Aber dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Yes. Vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierher gehört habt. Und das gilt jetzt nicht nur für 1:15, sondern das gilt auch für Episode 83. Vielen Dank, dass ihr noch immer mit dabei seid. Das ist mega cool. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder euch dieses Announcement schockiert hat, das muss jetzt schon sein, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Haut in eure Instagram-Story, markiert uns in Petra, Anderlein, Prezi und Melanie Mutz. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten, wie gesagt, danke fürs Dabeisein.
Danke fürs Zuhören.
Wir hören uns. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, einen schönen Tag.
Mahlzeit. Genießt euer Essen. Und schönen Sommer.
Und wir hören und sehen uns nächste Woche.
Am nächsten Mal.
Gut, Derry.
Okay.